Die Ausstellung heißt ja Love at First Fight, queere Bewegung in Deutschland seit Stonewall. Damit bezieht ihr euch auf die Nacht vom 27. Juni 69 in der New Yorker Bar Stonewall. Dort stürmte die Polizei ein und ja, wollte eine Razzia durchführen. Und die queeren Menschen, die dort vor Ort waren, haben sich aber dagegen gewehrt. Also das waren vor allem ja, queere Menschen und People of Color. Wie wurden diese Stonewall Riots denn in Deutschland in der schwulen und lesbischen Szene aufgenommen?
Man muss immer sagen, es gibt jetzt nicht so rasend viel Forschung, aber soweit wir das recherchieren konnten, hat eigentlich die Rezeption von Stonewall erst sehr, sehr verzögert eingesetzt. Es gab ja 1979 der erste CSD, das hieß damals noch nicht CSD, aber es gab 1979 erstmals in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine große Demonstration oder große Demonstrationen in Berlin, in Bremen, in Köln und in Stuttgart, die sich direkt auf die Stonewall Riots bezogen haben, also wo direkt der Bezug hergestellt wurde, also 10 Jahre danach zu Stonewall. In Amerika war das ja anders, das Jahr drauf fingen ja schon diese Pride Parades an, die quasi dieses Jubiläum dann schon im ersten Jahr gefeiert hat. Und in Westdeutschland hat es einfach ja etwa 10 Jahre gedauert. Und der hat sicherlich auch damit zu tun, dass es damals noch kein Internet gab zum Beispiel. Also dass die Kommunikationsmöglichkeiten viel schwieriger waren. Telefonieren war so teuer, dass du das lieber gelassen hast. Und die Rezeption ist ganz viel dadurch passiert, dass Leute in den USA gereist sind und diese Idee dann wieder nach Westdeutschland gebracht haben. Und der Berliner CSD zum Beispiel, das hat Bernd Geiser erzählt, wir haben ja in der Ausstellung so eine kleine Videoserie gemacht mit Aktivistinnen. Und Bernd Geiser ist einer der Organisatoren des ersten CSD in Berlin gewesen. Und der hat erzählt, dass sein Freund in den USA gewesen sei und zurückgekommen sei im April und ganz aufgeregt war und gesagt hat, die planen da eine Riesenparade wegen 10 Jahre Stonewall, das müssen wir hier auch machen. Und das war so eine Art Anlass, um das auch in Deutschland zu machen. Ein zweiter Grund, warum diese Rezeption wahrscheinlich relativ verzögert war, 1969 ist ja auch noch was anderes Interessantes passiert in Westdeutschland, nämlich die Liberalisierung des Paragraphen 175, die bis dahin gleichgeschlechtliche Sexualität zwischen Erwachsenen ja verboten hatte, also kriminalisiert hatte. Und das ist 1969 liberalisiert worden. Und das hat natürlich die Atmosphäre komplett verändert. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass es dann in Westdeutschland, dass sich so eine schwule lesbische Bewegung formiert hat. In der DDR war es noch ein bisschen anders. Die DDR hat es ja schon 68 abgeschafft und das entkriminalisiert. Und es war wahrscheinlich wesentlich einfacher für Menschen, auch weil in den 60er Jahren schon und 50er Jahren die Strafverfolgung nicht so harsch durchgeführt worden ist, wie das in der Bundesrepublik war. Also es war wahrscheinlich leichter, so ein unbeschwertes, schwules oder lesbisches Leben privat zu führen. Aber es war halt auf der anderen Seite deutlich schwieriger, sich politisch zu organisieren. Und da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel, was wir auch in der Ausstellung zeigen. 1974 gab es in Ostberlin die großen Weltfestspiele der Jugend, also ein internationales, großes Zusammentreffen von Jugendverbänden. Und da gab es eine Aktion von homosexuellen Aktivistinnen, die haben Flugblätter verteilt und auch einen Banner entrollt, wo so sinngemäß drauf stand, wir sind homosexuell, stolze Homosexuelle und wir sind aber auch gute Sozialisten und das hat die Stasi sofort einkassiert.
Du hast ja gerade eben schon von Protesten und Demonstrationen in Deutschland erzählt. Wenn wir mal auf die Geschichte der deutschen queeren Bewegung schauen, gibt es denn ähnliche Stonewall-Momente wie in New York 69?
Die Stonewall-Momente für jetzt Westdeutschland, würde ich sagen. Also ich glaube, das, was ich eben erzählt habe, war sicherlich auch so ein Moment für die Bewegung in der DDR, also diese erste öffentliche Aktion der 74. Und für Westdeutschland würde ich sagen, sind zwei Momente wichtig. Das eine ist natürlich dieser legendäre Film von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Umgebung, in der er lebt. Der Film hatte 72 Premiere und ist dann anschließend, ist auch im Fernsehen gezeigt worden Und wichtiger ist aber wahrscheinlich, dass die Filmemacherinnen dann durch die westdeutschen Städte getourt sind und man kann so ein bisschen sehen, überall da, wo der Film gezeigt worden ist, haben sich dann im Anschluss auch so meistens studentisch geprägte Aktionsgruppen gegründet. Also insofern, der Stonewall-Moment in Westdeutschland war kein Riot, sondern ein Kinoabend. Und für die Lesbenbewegung würde ich sagen, dass einer der wichtigsten Momente der Protest in Itzehoe war. Itzehoe, kleine norddeutsche Stadt, da gab es einen Prozess gegen ein lesbisches Paar, was den Ehemann der einen von den beiden hatte ermorden lassen. Die sind auch verurteilt worden. Und das hat dazu geführt, dass bundesweit Proteste, und zwar, was ich auch interessant finde, Frauenzentren und Lesbenzentren haben ja zusammen protestiert gegen die Prozessführung, die sehr stark diffamierend gegen lesbische Lebensentwürfe war. Und das war eine bundesweite Aktion und der Höhepunkt dieser Aktion war, dass eine Gruppe oder verschiedene Gruppen aus Berlin, Hamburg nach Itzehoe gefahren sind und dort im Gerichtssaal den Prozess gesprengt haben mit einer Aktion. Also sie sind da in den Saal gegangen und hatten alle T-Shirts so jeweils mit so großen Buchstaben lesbische Liebe ist schön drauf stand und haben dann in dem Gerichtssaal ihre Pullover ausgezogen und haben dann so haut der geilen Männerpresse eine in die Fresse und so weiter und haben halt diesen Prozess gestört. Und die Bildzeitung hat dann getitelt am nächsten Tag, dass die Richter vor den lesbischen Frauen geflüchtet seien. Background dafür war, der Protest richtete sich auch gegen die Medienberichterstattung. Die Bild-Zeitung hatte schon wochenlang vorher eine große Serie gemacht, die Verbrechen der lesbischen Frauen, die lesbische Lebensentwürfe halt in Verbindung mit Kriminalität gepackt hat. Und dagegen richtete sich auch, als man sprach, dann von dem Hexenprozess in Itzehoe. Und das war die erste öffentliche, große öffentliche Aktion von lesbischen Frauen in der Bundesrepublik. Und das ist sicherlich auch sowas wie ein Stonewall-Moment.
Die queere Geschichte wird ja meist als schwule Erfolgsgeschichte mit Happy End in bürgerlicher Anerkennung erzählt. Ihr wollt aber mit eurer Ausstellung Love at First Fight zeigen, dass diese Erzählung zu einseitig ist. Auf welche Momente queerer Geschichte blickt ihr denn da genau zurück?
Also wir haben so verschiedene wichtige kuratorische Entscheidungen getroffen, nämlich dass wir eben nicht so eine lineare Erfolgsgeschichte erzählen wollen, dass wir diese Geschichte multiperspektivisch erzählen wollen, also dass wir die Vielfalt der Stimmen, die in der queeren Bewegung eine Rolle gespielt haben, auch zeigen wollen und dass wir eher sozusagen auf Konflikte fokussieren. Denn eine andere wichtige Ebene, die wir noch in der Ausstellung verfolgen, ist, dass wir versucht haben, die DDR-Geschichte nicht so als Anhängsel der westdeutschen Geschichte zu zeigen, sondern als eigenständige und durchaus auch für die gesamtdeutsche Bewegung relevante Geschichte. Vielleicht an einem Beispiel, wie wir das machen. Ein großes Kapitel ist natürlich AIDS. Und wir erzählen die AIDS-Krise sozusagen in diesem doch auch klassischen Narrativ erstmal. Also die AIDS-Krise ist ja sozusagen so, wie man das immer erzählt, die Geburtsstunde von queerer Politik, wenn man so will. In den USA war ja die staatliche Reaktion im Angesicht dieser Krise oder im Angesicht dieses massenhaften Sterbens mehr als repressiv. Und das hat dazu geführt, dass in den USA sich die Bewegung viel militanter, also es gab eine sehr militante Act-Up-Bewegung. Act-Up gab es auch in Deutschland, aber nicht in der gleichen Größe, nicht in der gleichen Stärke und vielleicht auch nicht in der gleichen Militanz. Und dieser Druck oder diese extrem existenziell bedrohliche Situation hat ja den Raum dafür geöffnet, dass sich Gruppen von Menschen, die davon betroffen waren, jenseits von Identitäten zusammengefunden haben und versucht haben, ihre sexuelle Kultur und überhaupt ihre Kultur gegen diese staatliche Rekriminalisierungspolitik da zu verteidigen. Und diese Gruppen waren Sexworkers, es waren Transleute, es waren Substance-Users, es waren natürlich auch Lesben und Schwule, die sich dann versucht haben, gegenseitig zu unterstützen in dieser wirklich extrem heftigen Situation. Und das würde ich sagen, ich glaube, man versteht Queer Theory oder Queer Politics nicht, wenn man nicht versteht, dass es einen sozialen Erfahrungsraum dafür gab, genau diese neuen Bündnisse auch zu schließen. In der Bundesrepublik Deutschland war das ein bisschen anders, weil die Regierung in Westdeutschland und später dann auch in der DDR deutlich ziviler reagiert hat. Also die Rita Süssmuth, damalige Bundesgesundheitsministerin, hat sehr, sehr klar die Haltung verteidigt, dass das AIDS ein Public Health Thema ist und nicht ein Thema, was über strafrechtliche Repression irgendwie gelöst werden kann. Und Ärztinnen haben sich schnell gegründet und haben auch relativ schnell massive staatliche Unterstützung bekommen, was einfach eine andere Konfliktstruktur ergeben hat. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir erzählen die Geschichte, wir erzählen sie auch anhand von einer, finde ich, interessanten Objekt, was auch diese Doppelbürdigkeit dieser Erfolgsgeschichte auch noch ein bisschen erzählt, nämlich anhand von ACT UP. Deutschland, beziehungsweise der Marlboro-Boykott, das war eine internationale, also transatlantische Kampagne von den ACT UP-Gruppen in den USA, in der Bundesrepublik, in Frankreich, in Großbritannien, wo es einen gemeinsamen Aufruf gegeben hat, Marlboro zu boykottieren. Und Marlboro deshalb, weil Marlboro gehört ja zum Philip Morris-Konzern. Und Philip Morris, der Konzern, hatte in der Zeit einen homophoben US-Senator unterstützt beim Wahlkampf. Diese Kampagne war erfolgreich, weil Philip Morris diese Unterstützung dann zurückgezogen hat und zu einem der größten Sponsoren für schwule Projekte geworden ist. Also sozusagen diese Doppelbürdigkeit von, was genau ist denn jetzt eigentlich Erfolg? Und interessant dabei ist dann auch, dass in der Bundesrepublik Deutschland zur gleichen Zeit der Fremdsmann-Konzern, ein anderer großer Tabakkonzern, also in der Bundesrepublik, die erste mir bekannte große Pink-Werbekampagne gemacht hat. Also die haben Anzeigen geschaltet mit Motiven, die ganz klar schwule und lesbische Zielgruppen hatte, also queer Community als Konsumentinnengruppe im Visier hatte. Das war dann diese Test the West-Kampagne, die überall hing damals und die auch tatsächlich dazu geführt hat, dass Marlboro wirklich boykottiert worden ist und alle West geraucht haben. Das rauchte man damals, wenn man rauchte. Und das, finde ich, ist eine interessante, also wo man auch nochmal diese Frage von Erfolg, Kommerzialisierung, also was heißt denn eigentlich politischer Erfolg, der ja immer auch eine gewisse Janusköpfigkeit hat.
Ihr blickt in der Ausstellung Love at First Fight ja auf die Geschichte der BRD und DDR. Du hast ja schon verschiedene Unterschiede angedeutet in deinen Antworten. Wie unterscheiden sich denn diese Szenen und die gesellschaftliche Anerkennung in diesen beiden Systemen und welche spezifischen Kämpfe gab es da?
Ich glaube, der wesentliche Unterschied zwischen der Ost- und der Westbewegung ist, dass es für ostdeutsche Queers deutlich schwieriger war, sich politisch zu organisieren. Das war einfach viel, viel schwieriger. Und was wir sehr spannend fanden und was ich auch sehr spannend finde, ist, Anfang der 80er Jahre haben sich ja dann trotzdem Gruppen häufig unter dem Dach der Kirche, der evangelischen Kirche, gegründet, die versucht haben, sowas wie so eine Politisierung dieses Aktivismus hinzukriegen. Und eine, wie ich finde, wahnsinnig kluge, strategisch geschickte Aktion oder eine auch der wichtigsten politischen Aktionen oder Artikulationen dieser Bewegung war der Versuch, das Gedenken an verfolgte Homosexuelle im NS zu implementieren. Und das ist insofern ganz interessant, weil ja, also die sind vielleicht erstmal den historischen Zusammenhang, ab 83, 84 sind Gruppen in diese Gedenkstätten gefahren und haben dort Gedenkzeichen, Kränze niedergelegt, wo dann zum Beispiel in Ravensbrück, die Frauengruppen sind nach Ravensbrück gefahren, das ist das größte Frauenkonzentrationslager der Nazis gewesen, etwas so nordöstlich von Berlin, und haben dort ein Gedenkzeichen, einen Kranz niedergelegt mit einer Schleife, wo drauf steht, im Gedenken an unsere lesbischen Schwestern. Es gibt auch ein Foto, was wir in der Ausstellung zeigen, wo die da vor dieser Gedenkfläche stehen, und da stehen so zwei Herren mit Hüten und das waren natürlich Stasi-Leute. Die sind in Konflikt mit der Stasi geraten, die haben auch diese Gedenkzeichen immer sofort wieder entfernt und die haben aber das trotzdem immer wieder gemacht. Und was ich daran interessant finde, ist, dass es sozusagen, diese Mahnung Gedenkstätten waren ja sozusagen eine Art von Monument des Selbstverständnisses der DDR als antifaschistischen Staat. Und genau da eine Kritik anzusetzen, ist ja sozusagen politisch wahnsinnig klug und auch unheimlich radikal. Also genau in diesem Ort, wo ein Staat sein eigenes Selbstverständnis präsentiert oder feiert, dahin zu gehen, zu sagen, ihr habt uns vergessen. Da gibt es ja auch dieses, es gab ja diesen leider etwas im Mauerfall untergegangenen Film Coming Out. Das war der erste Film in der DDR, der sozusagen staatsoffiziell auch akzeptiert Homosexualität zum Thema hatte. Der hatte seine Premiere in der Nacht des Mauerfalls und ist natürlich dann so ein bisschen untergegangen. Und in diesem Film gibt es so eine emblematische Szene, da sitzt ein alter Mann, also es ist ein Gespräch zwischen einem alten schwulen Mann und einem jungen schwulen Mann. Und der alte Mann sagt, ja, wir sind die Einzigen, uns haben sie vergessen. Und es bezieht sich darauf, dass es nicht möglich war, es gab auch zum Beispiel einen Aktivisten, den wir da auch ehren, der versucht hat, die DDR-Staat davon zu überzeugen, dass Homosexuelle auch als Opfer des Faschismus anerkannt werden. Das war ja sozusagen eine wichtige Würdigung, was ja auch finanzielle Folgen hatte, was nicht gelungen ist. Und in dem Coming-out-Film gibt es eben diese Szene, uns haben sie vergessen, nämlich uns als auch Opfer des Faschismus haben sie vergessen zu würdigen oder in diesen Status auch zu versetzen. Und darauf beziehen sich natürlich diese Gedenkaktionen, die sozusagen eine ganz fundamentale Kritik auch an diesem Selbstverständnis des Staates an der Stelle üben.
In der Ausstellung wird ja die Geschichte dieser 50 Jahre queeren Widerstands gezeigt. Ihr schreibt in eurer Ankündigung, gezeigt wird manifester Widerstand. Wie genau zeigt ihr denn diesen Widerstand? Also was kann man denn dort sehen?
Also wir zeigen natürlich ganz viele Fotos, wir zeigen künstlerische Objekte. Also wir haben Künstlerinnen, die wir als Einzelporträtkünstlerinnen in der Transposition zeigen, nämlich Jürgen Waldiger. Jürgen Waldiger ist auch Act-Up-Aktivist. Jürgen Waldiger hat einerseits diesen queeren Widerstand gegen die staatliche Act-Politik und auch gegen das Sterben vielleicht insgesamt in Fotografien, in seinen Tagebüchern, in kleinen, also er hat einige Filme auch gemacht, festgehalten und hat auch sein eigenes Sterben dokumentiert. Gehört, würde ich sagen, zu der Riege von den großen Künstlern der AIDS-Krise. Und die andere Position, die wir zeigen, ist Christa Beinstein, die Queen Mom der Sex-Positiv-Bewegung in Deutschland, Fotografin, Performerin, Filmerin, die Ende der 70er Jahre angefangen hat, sozusagen neue Bilder für lesbische Sexualität zu bauen und ein unglaublich gutes Feeling hat für was eigentlich die Tabus noch sind. Und die dritte künstlerische Position, die wir zeigen, ist Fris Hasekamp, eine Künstlerin aus Holland, Niederlande und Berlin. Und das sind künstlerische Positionen, die sich sehr stark um die Frage von Genderkonformität drehen. Ich würde sagen, es sind alles drei widerständige künstlerische Positionen. Und sowohl Jürgen Waldiger wie auch Christa Beinstein haben bisher in der Kunstwelt nicht die Anerkennung bekommen, was sicherlich auch kein Zufall ist, die sie eigentlich verdient hätten. Ansonsten zeigen wir natürlich ganz viel, wir zeigen Flugblätter, wir zeigen das klassische Material, was man, wenn man Bewegungsausstellungen macht oder bewegungsgeschichtliche Ausstellungen macht, was man zeigt, Flyer, Plakate, Sticker, Fotos und so weiter, also was man halt an Material auch hat.
Euch geht es ja auch darum zu zeigen, dass es auch heute noch Kämpfe gibt, die queere Bewegung auszufechten hat. Auf welche blickt ihr denn da in eurer Ausstellung?
Also wir haben ein Kapitel, das heißt What the Fuck. Da geht sozusagen queerer Kampf für die Selbstbestimmung von Gebärenden oder zukünftig Gebärenden, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, also um den Paragraph 218, 219, was ja jetzt gerade wieder nach 30 Jahren oder 35 Jahren oder 40 Jahren sehr notwendig scheint. Andere Kämpfe sind natürlich so Fragen wie bedroht queere Lebensentwürfe sind durch den Rechtspopulismus, sicherlich wieder mehr bedroht, als wir uns das vielleicht vor 10 Jahren vorstellen konnten. Das sind aktuelle Kämpfe. Und was wir aber auch machen, ist, dass wir in dem letzten Kapitel What's Next auch nochmal nach der Frage von queeren Utopien stellen.